Was beschreibt unser Fairtalk-Konzept am besten? Am besten wird es beschrieben durch Value for Value. Also wir geben euch einen Wert in Form von Talkshows, von Talksendungen, von anderen Perspektiven und ihr gebt uns dafür einen Energieausgleich, also auch einen Value, damit wir diese Formate auch in Zukunft produzieren können. Das ist ganz einfach erklärt, das, wie wir seit 4 Jahren Fairtalk auf den Weg gebracht haben. Danke für eure Unterstützung. Es gibt jetzt auch das Fairtalk-Magazin mit exklusiven und transkribierten Interviews und vielen tollen Fotos von unseren Gästen und den Produktionen. Und weiter hierhin kannst du alle Sendungen 3 Tage
Augenhöhe.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Dortmund. Hallo. Hier ist die Fragen- und Antwortrunde zum Thema Bitcoin statt Bank. Und wenn ihr die Hauptsendung noch nicht gesehen habt, dann ist das eine glasklare Empfehlung. Also von daher gerne erst die Hauptsendung schauen und dann dieses Video. Und jetzt kommen eure Fragen. Haben wir eine Frage hier im Publikum? Guten Abend. Ich sehe, ja, wir haben eine.
Ja, guten Abend, ich bin die Gabi.
Willkommen.
Danke. Vielen Dank erstmal für die Runde. Und ich wage eine Ergänzung zum Statement von Alex von Frankenberg und würde gerne vom Rest des Tisches wissen, ob mir da jemand zustimmen kann. Und zwar hatte der Herr, von dem ich wirklich weiß, dass er eine Koryphäe ist, gesagt, dass ich mich erst wirklich informieren sollte, bevor ich in das Thema Bitcoin einsteige. Und ich habe es andersrum gemacht. Wenn ich mich wirklich rundherum informiert hätte, hätte ich keine Zeit mehr für meine 5 Enkelkinder. Und so habe ich mir eine Person ausgesucht, der ich vertraut habe und habe es gemacht wie sie. Und schon fing der Spaß an und die Freude und ich tauchte immer tiefer in das Thema Bitcoin ein. Und es war bisher erfolgreich. Ich hoffe, es wird auch weiterhin so sein. Und ich möchte gerne wissen, ob das jemand noch bestätigen kann. Denn ich glaube, außer Wissen ist heute die Intuition unglaublich wichtig. Da, wo ich intuitiv weiß, wem kann ich vertrauen? Das Wissen heute ist ja so groß, dass ich das gar nicht mehr ganz beherrschen kann. Und insofern wird meine Intuition immer wichtiger. Und da möchte ich wissen, wer mir zustimmen kann. Danke.
Ja.
Bitte.
Also da würde ich 100%ig zustimmen, weil für mich ist meine Vertrauensperson mein Sohn. Der ist auch Programmierer, also er kennt sich technisch super gut aus. Und natürlich kann ich dann viel schneller in irgendwas einsteigen, wenn er sagt, ja, schau das an oder vermeide das. Dann, ja, da stimme ich 100%ig zu.
Ja, ich würde auch sagen, das macht das Thema auch vielleicht ein bisschen nahbarer, ne? Und alleine aus praktischen Gesichtspunkten, auch weil Bitcoin viele praktische Aspekte hat, kann das auch durchaus eins der Einfallstore sein. Man muss ja nicht gleich mit den ganzen Ersparnissen rein. Ne?
Warum lachst du so, Dennis?
Ich würde mich da in Teilen anschließen. Ich würde es in die Schublade Eigenverantwortung packen. Ja? Wenn die Dame entscheidet im Sinne der Eigenverantwortung, wer eine wirkliche Vertrauensperson ist und sie der selber genug vertraut, dass der Person abkauft, dass das so ist, wie die Person das sagt, ist das durchaus ein möglicher Weg. Ich kenne selbst auch viele Leute, die dadurch erst dann später sich Bitcoin genauer angeguckt haben, nachdem das mal, weiß ich nicht, sich verdoppelt hatte oder so. Und das dann verstanden haben. Ich würde aber empfehlen, nicht irgendwie alles Gedankengut dazu outzusourcen, sondern dann wenigstens die Vertrauensperson, der hier und da mal eine Frage zu stellen dazu, wie es denn funktioniert und wie sie es vielleicht einfacher erklären kann. Kann man natürlich machen, sich einfach auf der Vertrauensperson ausruhen, aber ich glaube, das hilft schon.
Du bist auf jeden Fall eine ganz coole Oma.
Ja.
Und irgendwann werden die Enkelkinder das so schätzen, wie mutig du warst.
Alex?
Also absolut. Ich meine, der Punkt ist schon sehr valide. Wenn ich mich jetzt 2 Jahre informiere und dann endlich alles verstanden habe, dann habe ich 2 Jahre natürlich verloren. Warum habe ich das gesagt? Ich denke, Bitcoin macht manchmal sehr komische Bewegungen, eben auch nach unten. Und wenn man dann nicht eine eigene Standfestigkeit hat und den Fehler macht, im Stress vielleicht zu verkaufen, dann macht man einen großen Fehler oder hätte man einen großen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Deswegen diese eigene Conviction, die braucht man eben, um durch die dynamischen Täler zu fahren. Wenn man jemanden findet, dem man wirklich vertrauen kann, ist es natürlich ein guter Einstieg. Und wenn man eingestiegen ist, informiert sich natürlich auch leichter. Ich denke, beide Wege sind richtig. Auf jeden Fall, irgendwann braucht man die eigene Conviction, die man selber wirklich hat, um das auch durchzuhalten. Weil man
also will, Überzeugung.
Genau, ja. Man will ja auch nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, man will ja auch nicht verkaufen, ich nenne jetzt mal eine Zahl, bei 150.000 aus heutiger Sicht, weil wenn ich das mache, sehe ich nie die 200 und was auch immer alles danach kommt, 1.000. Deswegen, man braucht diese Überzeugung auch, um langfristig den Weg zu gehen.
Und da ist eben ein sehr schönes Stichwort gefallen, nämlich das Stichwort Intuition. Und das ist genau der Punkt, dieses also Resonanzprinzip zu schauen, mit wem gehe ich in Resonanz. Und wenn ich das intuitiv fühle, kann es nicht falsch sein. Also das ist auch meine Lebenserfahrung. Und wir hatten gerade vor dieser Fragen- und Antwortrunde so eine kleine Kritik auch aus dem Publikum nach dem Motto, ja, es hätte ja niemand mit am Tisch gesessen, der jetzt kritisch war. Und wir haben halt einfach auch gesagt, ja, das stimmt auf der einen Seite. Wir haben das ja auch jahrelang versucht, kritische Menschen mit an den Tisch hier zu holen und haben dann aber selber festgestellt, wir sind ja ein Projekt für Eigenverantwortung, für Selbstermächtigung. Das heißt, es geht doch gar nicht darum, dass wir hier am Ende so einer Sendung zu einem Ergebnis kommen, sondern das Ergebnis ist doch für jeden anders. Und zwar ist das Ergebnis für den einen so, dass er mit Dennis in Resonanz geht, für den anderen mit Rachel, wiederum jemand geht mit Fab und mit dir und vielleicht auch der ein oder andere mit mir, wie auch immer. Und die, die damit gar nicht in Resonanz gehen, dürfen dann ja gerne einfach sich einen anderen Kanal suchen. Das ist ja Eigenverantwortung. Das ist auch nicht irgendwie eingeschnappt sein und sagen irgendwie, dann gehen die oder so. Ich sage mittlerweile, nein, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Vielleicht aber dann bei der nächsten Sendung. Also das heißt, wir können ja nicht immer hier etwas fordern beziehungsweise dafür werben und am Ende das nicht selbst leben. Und das versuchen wir. Und von daher, wie gesagt, danke für diesen wertvollen Beitrag. Und ich denke auch genau das, was du gesagt hast, die Enkelkinder können in Zukunft sicherlich breit grinsen. Unsere nächste Frage hier in Dortmund. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, mein Name ist Bernd. Erstmal auch mal vielen Dank in diese super sympathische Runde. Und meine Frage geht genau an alle in diese Runde. Und zwar hat der Bitcoin die Power, oder wenn man sich was wünschen könnte, tatsächlich das Fiat-Geld komplett abzulösen? Ja, wenn man 10 Jahre weiterdenkt oder 20 Jahre aufgrund seiner Begrenztheit, aufgrund der Technologie, wäre es denkbar, realistisch denkbar, dass der Bitcoin, wenn man sich was wünschen könnte, tatsächlich das gesamte Fiat-Geldsystem ablösen könnte?
Sehr spannende Frage, Bernd. Gebe ich gerne in die Runde. Wer möchte anfangen?
Also bei mir hat es schon geklappt. In meine kleine Welt.
Okay, also nur noch Bitcoin. Mhm. Und was machst du dann, wenn du irgendwie, keine Ahnung, im Restaurant? Oder da
du kannst in 10 Sekunden dein Bitcoin umtauschen und wieder auf dein Bankkonto haben. Es geht sehr schnell. Also wenn du Geld wieder brauchst, dann kannst du es sehr schnell umwandeln.
Okay, aber du musst es schon umwandeln.
Ja, also wenn ich ein Restaurant aufsuche, wo ich nicht mit Bitcoin zahlen kann, dann brauche ich natürlich dann Euros. Aber ich würde jetzt meine Werte nicht in Euro speichern.
Würdest du denn dann auch grundsätzlich Restaurants bevorzugen, die Bitcoin akzeptieren?
Immer.
Okay.
Immer.
Also wenn 2 Italiener nebeneinander sind?
Es gibt diese ganz tolle Webseite, Coinpages. bitcoin.io. Und da kann man sehen, in alle Städten, wo man mit Bitcoin zahlen kann. Ja, und da kann ich auch aussuchen, wo möchte ich dann einfach essen gehen.
Hm. Fab, was sagst du zu der Frage von Bernd?
100% möglich. Ich glaube, ansonsten würden wir das Ganze auch nicht so verfolgen, wie wir das tun, wenn das von Anfang an klar wäre, dass das nicht möglich ist. Trotzdem besteht natürlich auch die Welt aus ganz vielen Individuen. Und wenn es da auch nur einen gibt, der sagt, oh, möchte ich aber nicht nutzen, dann ist ihm das ja auch frei. Also ich glaube, dass das technologisch als Geldstandard auf der ganzen Welt funktioniert, mit mehreren dieser von Dennis vorher angesprochenen Ebenen an Entwicklung. Aber das muss von mir aus auch nicht jeder benutzen. Ich glaube, die gesellschaftlich positiven Effekte sind sehr große, je mehr Leute das nutzen. Aber wenn das dann nachher 50% sind, 80%, 99%, alles in Ordnung, ist jeder frei, das selber für sich zu entscheiden.
Dennis?
Ja, ich würde dem beipflichten und sagen, wie Rachel das gesagt hat, ist das erstmal eine sehr persönliche Entscheidung, die man trifft, quasi auf den Bitcoin-Standard zu wechseln. Und wenn man das dann getan hat, dann ist es, wie Fab auch schon sagte, einfach nicht mehr so wichtig, ob der Rest das denn auch tut. Weil, ich komme jetzt nochmal zurück auf das, was ich in der anderen Sendung gesagt habe. Am Ende ist das, was wir hier machen, wie wir das aufbauen und praktizieren, das ist eine freiwillige Alternative, der sich Leute anschließen können. Und wenn das ein gewisser Teil von Leuten nicht machen möchte, dann ist das genauso okay. Ne? Also wichtig ist halt, dass da niemand irgendwie reingezwungen wird. Und von daher, glaube ich, müssen wir da auch niemanden bekehren, um, sage ich mal, freiheitlicher und selbstverantwortlicher zu leben. Aber natürlich ist da auch der Aspekt drin, den Fab genannt hat. Wenn man das begriffen hat, wird einem auch klar, das wäre noch schöner, wenn alle anderen das auch begreifen, ja.
Genau, es ist im Prinzip, kommt ja der Antrieb für das, was wir alle vier machen, und zwar irgendwie Bitcoin-Bildung nach außen tragen, kommt ja dadurch, dass man möchte, dass es den anderen Menschen auch besser geht, weil man den positiven Einfluss auf die Gesellschaft sieht, den das haben kann. Aber kommt nicht daher, dass man sagt, oh, wir müssen hier alle reintreiben, weil dann irgendwie geht der Preis kurzfristig hoch und ich kann dann verkaufen. Sondern es kommt daher, dass man ein positives Szenario in der Welt sieht oder ein positiveres Szenario, als man das davor kannte.
Alex?
Ja. Also ich sehe es kurzfristig nicht, dass weil das Fiat-System ist so tief in die Gesellschaft, in unser Denken verwoben, dass es sicher ein, zwei, vielleicht drei Generationen braucht, bis sozusagen großflächig die ganze Gesellschaft inklusive der Institutionen, der Regierung und so weiter das Fiat-System verlassen würden. Ich sehe es wirklich für die nächsten schon auch eher 50 Jahre ergänzend. Also Bitcoin hat eine Rolle, die vielleicht sogar das Fiat-System tatsächlich unterstützt und vor großen Fiat-Krisen bewahrt, weil eben die Inflation gebremst wird dadurch im Fiat-System. Vielleicht ist es eine Utopie, die wenn überhaupt nur sehr langfristig eintritt.
Da würde ich einen Gedanken noch einwerfen. Wie viele Jahre hat eine Generation?
25, 30, ja.
Die jetzt aufwachsende Generation kennt keine Welt ohne Bitcoin. Und denen wird sehr schwer im Erwachsenenalter zu erklären, warum sie was anderes nutzen sollten, was weniger hart ist, schlechteres Geld, aufgezwungen und so weiter und so fort. Nochmal eine Generation später, könnte ich mir vorstellen, wird es schon sehr, sehr eng, das irgendwie noch gesellschaftlich zu rechtfertigen.
Ja, und die kennen auch kein Bargeld. Also die haben überhaupt kein Problem damit, dass alles digital abläuft. Weil meine Generation ein Problem damit hat, ich kann es nicht anfassen. Ja. Also ich glaube auch, das ist schnell.
Ja, also dann zwei Generationen, 50 Jahre.
Und es könnte nicht am Ende passieren, dass doch XRP übernimmt.
Da möchte ich aber noch eine
wichtige Frage. Ja, weil ich merke, das ist was in dieser Community, da merke ich sofort, ne? Bei anderen Kryptowährungen, obwohl Bitcoin ist ja auch Bitcoin und keine Kryptowährung, aber da könnten wir jetzt nochmal eine eigene Sendung, glaube ich, drüber machen.
Nein, also es hat seinen Grund, glaube ich, dass Leute, die sich Bitcoiner nennen oder nur für Bitcoin brennen, dass sie nur für Bitcoin brennen. Aber und deswegen, diese Fahne wollte ich hochhalten. Ich bin überzeugt davon, die meisten Leute, die ich in diesem Bereich kenne, die Bitcoiner sind, an dem Tag, wo denen etwas begegnet, was tatsächlich die 10-mal bessere Technologie ist, lassen die den Bitcoin-Stift fallen und sagen, uff, das ist besser, das sorgt für eine noch bessere Gesellschaft, das läuft noch effizienter, noch reibungsloser. Und wenn sie das nicht wären, dann sind sie zumindest in dem, wie ich diesen Begriff definiere, auch keine Bitcoiner. Weil wir suchen eigentlich nach dem besten Gegenargument gegen Bitcoin jeden Tag. Und wir sind noch da, weil wir es noch nicht gefunden haben.
Mhm. Mhm. Na, und
vielleicht bei die anderen Kryptowährungen, ich sage immer, wie so Ballspiel, gibt es Fußball und da gibt es Basketball, die haben beide einen Ball, also Krypto, aber es sind komplett andere Spielfelder und andere Spiele. Und die anderen, also anderen Kryptowährungen, bis auf ganz, ganz wenige, die sind eben nicht das, was Bitcoin ist, nämlich limitiert und so dezentral, dass niemand diese Limitierung ändern kann. Mhm. Ja, da können die Spielregeln verändert werden von einer kleinen Gruppe und damit sind sie kein guter Store of Value und eben nicht geeignet, langfristig vor der Inflation zu schützen. Letztlich nicht besser als die Fiat-Währung. Und deswegen sind die keine Konkurrenz für Bitcoin in dieser Rolle. Die können vielleicht Teilaspekte abdecken, die können vielleicht spannende Use Cases haben als Technologieplattform, als irgendwas. Aber Bitcoin ist einzigartig.
Mhm. Gibt es eine weitere Frage heute Abend?
Werbung.
Fühlst du dich oft erschöpft, körperlich und geistig? Sind deine Muskeln angespannt, deine Gedanken müde? Besonders nach einem langen Tag oder intensiven Training? Dann ist es Zeit für eine doppelte Portion Power. Magnesium von Evolution International. Mit dem Magnesium-8-Komplex versorgst du deinen Körper von innen. 8 hochwirksame Magnesiumverbindungen optimal kombiniert für maximale Aufnahme. Sie unterstützen Muskeln, Nerven und Energie und helfen dir, Müdigkeit zu reduzieren. Jeden Tag für dein Wohlbefinden, für deine Kraft. Und für die gezielte Unterstützung von außen das Bio-Magnesium-Gel mit Aloe Vera. Hautfreundlich, vegan und angenehm aufzutragen. Es wird dort, wo du es brauchst, in beanspruchten Muskelregionen, ideal nach Sport oder körperlicher Belastung, entspannt, regeneriert, pflegt. Innen und außen perfekt versorgt mit dem Magnesium-8-Komplex und dem Bio-Magnesium-Gel von Evolution International. Spüre die 8-fach starke Magnesiumversorgung für mehr Energie, Balance und Wohlbefinden. Evolution International, natürlich stark für dich.
Ja, hier in dieser tollen Runde ist auch der Begriff Bitcoin Mining gefallen. Und ich so als Laie und Anfängerin, mich machen die Schwankungen von Bitcoin schon ein bisschen nervös. Und ich wollte fragen, ob man das über Bitcoin Mining, wenn man also dort hinein investiert, das etwas ausgleichen kann.
Schöne Frage, Rachel.
Als Privatperson würde ich definitiv Nein sagen. Also man kann aus Spaß, also es gibt ganz tolle Geräte, Nerdminer, Bitaxe, dass man das zu Hause machen kann, Entschuldigung, ja. Aber als Privatperson in diese Hosted Mining einzusteigen und ein paar Maschinen irgendwo auf der Welt zu halten, finde ich nicht ratsam. Als Firma sieht es ganz anders aus, ich kann das absetzen und so weiter, aber als Privatperson würde ich dringendst abraten, das Geld in Bitcoin Mining zu investieren, viel lieber in Bitcoin selber. Mhm.
Ich würde mich dem direkt 100%ig anschließen und die meisten Leute werden langfristig mit Bitcoin Mining, was auch immer sie da tun, auch den Bitcoin-Preis an sich nicht outperformen. Also wenn sie gegenrechnen, was habe ich initial ins Bitcoin Mining investiert versus ich hätte an diesem Tag einfach nur Bitcoin dafür gekauft. Die meisten Leute werden diese Rendite niemals reinholen, zeigt die Historie. Das sind ganz, ganz wenige, die das überhaupt nur irgendwie können. Und darf man auch nicht vergessen, ein Großteil der Betrügereien, die im Umlauf sind, haben immer mit genau sowas zu tun. Irgendwas Obskures, ja, das ist hier irgendein Bitcoin-Mining und man kriegt aber monatlich eine Dividende ausgeschüttet und irgendwann will man das dann mal alles abheben, weil man sagt, jetzt ist gut und dann erfährt man, okay, da gibt's gar nichts abzuheben. Also äußerste Vorsicht meiner Meinung nach und bin ich voll bei Rachel als Nicht-Unternehmen. Schwierig.
Mhm. Gibt's noch? Ja, passt. Passt?
Ja.
Gut. Vierte Frage heute Abend. Guten Abend.
Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Chris. Vielen Dank erstmal für den Abend. Meine Frage richtet sich auch eher in die Richtung Vertrauen und Gesellschaft. Und da ist meine Frage gerade, weil wir jetzt auch ziemlich große und viele institutionelle Anleger haben, große Firmen und wo jetzt beispielsweise, ich sag mal, viele in ETFs investieren. Sprich, die geben ja die eigene Bank sein, prinzipiell aus der Hand. Und da ist die Frage, wenn man jetzt beispielsweise mit dem Beispiel BlackRock jemanden nimmt, ob da die Gefahr besteht, und da richtet sich meine Frage an alle, dass man da gegebenenfalls ein Monopol auf etwas hätte und es eine Gefahr für Bitcoin wäre.
Vielleicht müsste man noch mal ganz kurz dieses Thema ETF. Also ich würde gerne noch mal für alle, die jetzt das Neue im Thema sind, was ist der Unterschied?
ETF ist praktisch ein Fonds, wo lauter Bitcoin drin sind, nur Bitcoin. Und man kauft dann nicht Bitcoin direkt, sondern kauft eben Anteile an diesem Fonds und hat dann wirtschaftlich das Gleiche, wie wenn man direkt Bitcoin gekauft hätte, minus vielleicht einer kleinen Gebühr. Aber man hat eben keine direkte Kontrolle über die Bitcoin.
Man muss vertrauen, dass die da wirklich drin sind. Genau. Und also das letztendlich wieder das, was wir in der Hauptsendung gesagt haben, not your keys, not your coins.
Man gibt nahezu alle guten Geldeigenschaften eigentlich auf. Also man hat noch eine Exposure auf den Preis, also man nimmt den Preis mit. Man kann weder selbst eine Transaktion tätigen, noch kann man die Bitcoin selbst halten, noch sind die zensurresistent, noch sind die, was auch immer, also fast alles, was es an wichtigen Eigenschaften gibt, fällt dadurch weg. Selbst die Knappheit fällt eigentlich weg, weil man nie hundertprozentig sicher sein kann, dass jetzt schon bis zum gewissen Grad, aber nie hundertprozentig, dass jetzt BlackRock nicht mehr ETF-Papiere ausgibt, als sie Bitcoin halten.
Es gibt ETF-ähnliche Produkte gerade in Deutschland, ETC, Exchange Trade Commodity oder Notes, wo man die Bitcoin sich ausliefern lassen kann. Das geht bei Xetra Gold auch, kann man sagen, ich hätte das gern jetzt und dann schicken die einem das. Also die Möglichkeit besteht auch.
Kommen die Bitcoin dann mit dem Geldtransport?
Ja, genau. Genau. Aber die Frage ist, und das ist schon ein Thema, das hat man im Internet gesehen. Im Internet hat man irgendwie gedacht, alles dezentral und die großen Zeitungsmonopole, Nachrichtenmonopole werden durchs Internet gebrochen. Und das ist ja nicht passiert. Da gibt es dann ein Google und ein Facebook und ein Amazon und so weiter. Hat sich sehr stark zentralisiert durch Skalen- und Netzwerkeffekte. Und das kann im Bitcoin-Space auch passieren, an verschiedenen Stellen, auch auf der ETF-Seite. Und dann hätte man doch wieder eine Situation, wo es halt wenige mächtige Player gibt, die dann vielleicht doch Dinge bestimmen und durchsetzen, die nicht im Interesse der ursprünglichen Idee sind.
Also darin liegt ein Risiko.
Da liegt ein Risiko, auf jeden Fall. Auch auf der Miner-Seite gibt es dann da wenige große Mining-Pools, die plötzlich irgendwelche dann vielleicht doch Regeln verändern und vielleicht auch durchsetzen können. Das Risiko ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, absolut.
Ich würde ergänzen, ich habe da tatsächlich eine leicht andere Position. Also Bitcoin-Miner, da bin ich absolut bei dir. Große Halter von Bitcoin sehe ich kurzfristig vielleicht wegen Preisschwankungen, wenn die ganz viele Bitcoin auf den Markt werfen, aber sehe ich langfristig sehr wenige bis keine Probleme, weil viele Bitcoin halten dir nicht automatisch viel Macht im Netzwerk oder in der Veränderung des Netzwerks gibt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also durch diesen Proof-of-Work-Mechanismus, ich muss immer Energie aufbringen, um einen neuen Block zu generieren und viele Bitcoin halten, bringt mir da grundlegend erstmal gar nichts. Jetzt kann ich diese vielen Bitcoin ausgeben, um das Mining vielleicht zu beeinflussen, dann habe ich sie aber auch ausgegeben. Das heißt, mit jedem Versuch, etwas zu ändern, wird mein Bitcoin-Bestand kleiner. Also ich sehe das im Bitcoin-Halten. Es gibt sicher Risiken, auch weil die dann viel Geld haben für Publicity, für Meinungsmache, klar. Aber ich sehe jetzt da weniger ein systemisches Risiko.
Das heißt, es ist letztendlich nur ein Kursrisiko, aber es ist kein Risiko, was die Werthaltigkeit angeht, weil es bleibt ja bei diesen 21 Millionen und am Ende ist ja sowieso irgendwann vielleicht auch der Weg zu sagen, man rechnet es gar nicht mehr in die Fiat-Währung um, sondern man bekommt dann ein ganz anderes Bewusstsein dafür.
Also dem würde ich auch tatsächlich echt widersprechen wollen, weil ich tatsächlich in genau dieser, sage ich mal, Drittpartei-Verwahrung, die ETFs etc. darstellen, auch einen der letzten verbleibenden Angriffsvektoren sehe, der darauf abzielt, all die idealistischen Wertversprechen, über die wir heute in der Hauptsendung geredet haben, gegebenenfalls nicht einlösen zu können. Ne? Weil, also wenn der Großteil von Bitcoins in Fremdverwahrung ist, in der Kontrolle einer Drittpartei unterliegt und ich eben halt nicht mehr mit meinen eigenen Schlüsseln machen kann, was ich will, dann werden wir es schwer haben, all diese positiven Eigenschaften einzulösen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Also das funktioniert durchaus besser, wenn nur ein verschwindend geringer Teil der Coins auch unter den Fittichen von BlackRock, Fidelity etc. sind. Und deshalb ist absolut ein großes Anliegen, den Leuten auch klarzumachen, dass Bitcoin Price Exposure zu haben nicht das gleiche ist, wie Bitcoins selbst auf der eigenen Wallet zu verwahren. Und alle Coins, die in so einem Fondsvehikel geparkt sind, die werden da auch wahnsinnig schlecht wieder rauskommen, weil das nicht nur eine technische Geschichte ist, die Leute begreifen müssen, also in die Selbstverwahrung mit der eigenen Wallet zu gehen, sondern es fängt auch dabei an, wirklich, ja, selbst souverän sein zu wollen und Verantwortung zu übernehmen, was halt extrem wichtig ist dafür. Und ja, nochmal, also wer anfängt, sich jetzt gerade mit Bitcoin auseinanderzusetzen, sollte beim Thema Selbstverwahrung starten und nicht sich darauf ausruhen, das Ganze über einen ETF
abzubilden. Da stimme ich wiederum 100% zu.
Ja, absolut.
Also das heißt, ja. Also halten wir fest, es gibt keine absolute Sicherheit, außer du gibst das Geld Fairtalk.
Fällt mal ganz kurz der Aspekt. 1933 hat die USA den privaten Goldbesitz verboten. Ja. Da musste man, 5. April kam das Dekret raus, zum 1. Mai musste man alles Gold abliefern zum Preis von so $20. Kurz danach ging der Preis auf 35 hoch. Also eine relativ starke Enteignung. Und ungefähr ein Drittel oder so des privaten Goldes wurde auch echt abgegeben, gab große Strafen. Und es ging deswegen auch, dieses Goldverbot, weil Gold sich zentralisiert hatte. Ja, man hat das Gold nicht zu Hause, man übergibt es zur Verwahrung an die Bank und dann lag halt relativ viel Gold zentral und dann kann man es natürlich leicht enteignen. Der Angriffsvektor, sagen wir mal, alle Bitcoin würden in 5 großen ETFs gehalten, jetzt hypothetisch, da ist der Angriffsvektor natürlich sehr leicht. Ja, eine Regierung sagt, welche auch immer, wir verstaatlichen das und dann hat eben dann eine staatliche Institution plötzlich ganz viel Bitcoin und die Kontrolle darüber. Und wenn es ein Riesentopf ist, schon eine Menge dann. Also eine Zentralisierung hat, glaube ich, viele Risiken und wenn zu viel in den ETFs liegt, deswegen.
Aber es sind ja grundlegend Risiken hauptsächlich auch für die Individuen, die Bitcoin halten, wenn sie diese ETFs halten. Ne? Nicht zwingend unbedingt ein systemisches, wo du sagst, das Bitcoin-Netzwerk funktioniert jetzt an sich nicht mehr, weil das hat keine moralischen und ethischen Überzeugungen, das läuft einfach. Ganz viele Leute gucken einfach in die Röhre, wenn sie das in ETFs halten und dann gibt es irgendeinen Gesetzesbeschluss und die sind mit einem Streich verschwunden.
Naja, in der Theorie kann man dieses Argument zwar ignorieren, in der Praxis wird es uns aber wahnsinnig schwerfallen, wie gesagt, all diese positiven Eigenschaften einzulösen, wenn halt nur ein verschwindend geringer Teil der Leute bereit ist, auch wirklich so halt Bitcoin selber zu halten.
Das könnte das Vertrauen
das ist so, ja.
System das verloren gehen, wenn es sich zu sehr zentralisiert.
Ja. Ich meine, keine Ahnung, vor 4, 5 Jahren haben wir ähnliche Diskussionen über Bitcoins geführt, die auf Börsen gehalten wurden. Ja, da haben wir den Leuten irgendwie versucht klarzumachen, Leute, zieht das da ab. Also haltet auf den Börsen nur das, was ihr bereit seid, auch irgendwie zu verlieren.
Also auf den Online-Börsen.
Genau, ne? Richtig. Also alles das, was bei Coinbase oder was weiß ich, diesen ganzen Shitcoin-Casinos halt liegt. Und wirklich, also Bitcoin-native Anbieter, die es gut mit euch meinen, die raten euch auch dazu, also keine Ahnung, Coinfinity, Pocket etc., die wollen ja, dass ihr in die Selbstverwahrung geht, die wollen eure Coins nicht, weil das auch für sie natürlich eine regulatorische Last ist etc. Also von daher, wenn ihr da bei einem Anbieter seid, der die Coins selber nicht halten will, dann fasst das als Zeichen auf, dass die es sehr, sehr gut mit euch meinen. Und ja, einen ähnlichen Kampf führen wir jetzt gegen eben solche Finanzinstrumente. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, der letzte verbleibende Angriffsvektor, den irgendwie zentralistische Systeme überhaupt noch auf dieses System haben. Und das sollten wir denen so schwer wie möglich machen.
Gibt es noch eine weitere Frage hier heute Abend? Ja, guten Abend.
Von mir. Mein Name ist Jürgen. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für den tollen Abend und vielen Dank für die vielen Runden davor. Und wenn ich richtig zugehört habe, waren es 90. Und ich habe schon vor knapp 10 Jahren dir zugehört, Jens. Und vielen, vielen Dank für deine tolle Öffentlichkeitsarbeit in den vielen Jahren.
Dankeschön. Vielen Dank.
Also ich bin hier hingekommen als Bitcoin-Laie und ich gehe als Laie wieder. Ich habe mehr Fragen mitgenommen, nehme ich mit, als ich sie beantwortet bekommen habe. Aber das geht sicherlich um viele konkrete Dinge. Anonymität und Unabhängigkeit ist klar. Das wusste ich ja auch alles schon. Aber es ist ja auch ein großer Punkt, hat der Bitcoin eine Chance? Wird ja nur einen Stellenwert bekommen, wenn er verbreitet ist. Ja? Du mit deiner App hast mir vorhin auch nochmal erzählt, dass man auch wirklich bezahlen kann, sein Ei, ja, beim Bauern. So, aber ich möchte den Bogen größer spannen. Ich möchte den ins Ausland spannen. Wenn wir sehen, BRICS und was sie da alles machen, seht ihr, damit meine ich die ganze Runde, eine durchschlagende Änderung im internationalen Verkehr, weil auch das bringt ja Vertrauen, Wertigkeit und dann hat der Bitcoin vielleicht wirklich eine Chance, nennenswert groß zu werden.
Jürgen, danke für die Frage.
Ja, kann ich gerne anfangen. Also uns gibt es, also unsere Firma Terahash gibt es seit 2,5 Jahren und wir sehen in diesen 2,5 Jahren, wie viel sich das getan hat. Ja, am Anfang, wir haben immer Tag der offenen Tür jeden Monat, damit die Leute Bitcoin Mining anfassen können. Und am Anfang waren es wirklich die Plebs, die um den Tisch saßen. Die fanden es einfach nur super toll, dass eine deutsche Firma sich mit Bitcoin Mining auseinandersetzt. Und inzwischen sitzen da die ganz großen Energiefirmen, die Heizungsfirmen, die Elektriker und so weiter. Es passiert jetzt schon. Es ist einfach eine Frage der Zeit, bis es dann sich wirklich, wirklich durchsetzt.
Es gibt so eine parallele Grafik oder Parallelität zwischen der Internet-Adoption vor 30 Jahren, als Internet entstanden ist, Internet-User und der Bitcoin-Adoption. Und sich alles so ein bisschen geschätzt, aber die Charts, die man da sieht, ist, dass es sehr parallel läuft. Und das Internet ist auch nicht von heute auf morgen in jeder Hosentasche gelandet, da wo es heute ist, mit dem Smartphone, sondern es hat halt, je nachdem, wann man den Beginn nimmt, das hat ja schon in den 60er Jahren angefangen, und das World Wide Web gibt es ja seit ungefähr 30 Jahren. Also es hat dann schon 30 bis 50 Jahre gedauert. Und wenn wir so den Trend anschauen, dann geht der steil nach oben. Also wir sind super optimistisch, dass wir da irgendwann, und vielleicht geht es dann doch schneller als 30 Jahre, ist Bitcoin in jeder Hosentasche, so wie heute das Smartphone, das Internet in jeder Hosentasche ist.
Werbung.
Freiheit hat viele Facetten. Von Meinungsfreiheit bis hin zur finanziellen Selbstbestimmung. Flexgold ist deine Freiheit, deine Unabhängigkeit vom Geldsystem. Entdecke Flexgold.
Flexgold. Make money sound again.
Mach dich unabhängig vom Geldsystem und unterstütze gleichzeitig Fairtalk mit deinem nächsten Goldkauf bei Flexgold über den Link in der Videobeschreibung.
Ja, die Spieltheorie macht Bitcoin attraktiv für klein wie groß und eben diese beiden Sphären würde ich mal beispielhaft aufgreifen. Also bei den Großen sehen wir beispielsweise auch durch so praktische Themen wie zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland, dass dieses Thema auch auf nationalstaatlicher Ebene, beispielsweise beim Settlement von Oil Trades etc., eine Rolle spielt. Und alle Staaten, die da jetzt, sage ich mal, von der Seitenlinie zugeguckt haben und die das Einfrieren russischer Reserven gesehen haben, die werden sich zwangsläufig die Frage gestellt haben, bin ich vielleicht der Nächste, wenn ich irgendwie was mache, was anderen nicht passt. So, das wäre ein Beispiel auf der großen Seite. Auf der kleinen Seite bin ich jemand, der hier in Deutschland oder auch dem europäischen, meinetwegen auch insgesamt westlichen Raum, gerne bemängelt, dass Anzahl von Akzeptanzstellen, die es mir auch persönlich ermöglichen würden, mit Bitcoin zu bezahlen, leider, das muss man zugeben, verschwindend gering ist. Da kümmern wir uns drum. Nichtsdestotrotz ist hier, sage ich mal, in der westlichen Welt eher dieses der Wertspeicheraspekt interessant. Nichtsdestotrotz, du hast eben schon diese Open-Source-App BTC Pay Server, an der ich auch mitgearbeitet habe die letzten 5 Jahre über, erwähnt. Und das ist etwas, wo wir beispielsweise vor allem im südamerikanischen Raum extremen Zulauf sehen, weil dort wird Bitcoin nicht als Wertspeicher gesehen, sondern wirklich als Zahlungsmittel genutzt, so wie es ursprünglich mal intendiert war. Und das wird vor allen Ländern, die halt auch massiv unter Inflation zu leiden haben, keinen Halt machen. Ich sehe das in der Praxis überall dort, wo es notwendig ist, funktionieren. Und von daher mache ich mir keine Sorgen, dass das auch, wenn die Bevölkerung dafür bereit ist, ein besseres Geld als Zahlungsmittel zu nutzen, dass das auch hier funktionieren wird. Ja.
Also ich glaube, glaube, da hat Dennis, Alex, Rachel, ihr habt so ziemlich alle Topics genannt. Dem kann ich mich einfach nur anschließen. Ein Punkt, den ich rausgreifen würde, ist die Werthaltigkeit. Meiner Meinung nach ist Bitcoin durchaus werthaltig und der Jürgen darf mir gerne nach der Sendung 3 Stück zuschicken, wenn das für ihn nicht so ist. Am Ende des Tages ist es wert subjektiv. Für manche Leute hier drin ist ein Bitcoin null wert, weil sie sagen, das bringt mir gar nichts. Für andere Leute ist ein Bitcoin 1 Million wert, weil sie sagen, darunter würde ich mich niemals davon trennen. Irgendeine Schnittmenge davon ist der Marktpreis. Und es ist relativ offensichtlich bei der Einfachheit von Bitcoin, dass je mehr Leute Bitcoin haben wollen, je höher der zumindest in Euro gemessene Preis gehen muss. Aber ich glaube, es ist durchaus argumentierbar, dass Bitcoin schon durchaus werthaltig ist und das zwar seit er irgendeinen Marktpreis hat, egal ob der 1 Cent ist oder 10.000 Euro oder 100.000 Euro oder 1 Million Euro, das spielt, glaube ich, nicht die Rolle.
Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage, habe ich gerade gesehen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, ich bin der Heiner. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Landwirt, mache regenerative Landwirtschaft und auch Beratung dafür und ich bin leidenschaftlich gern Vater. Und ich habe die Frage an die Runde, und wie kann Bitcoin dabei helfen, die wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen, die Mütter, die uns die Kinder in die Welt schenken und die Ernährer, die Landwirte, die jeden Tag dafür aufstehen, dass Essen auf den Teller kommt. Wie kann Bitcoin da mithelfen, dass diese Gruppen wieder in der Gesellschaft besser anerkannt werden, besser gesehen werden, weil das gerade diese beiden Gruppen von der Gesellschaft extrem weit nach unten gedrängt worden sind, ausgetauscht worden sind gegen Konsum und alles Mögliche, und deren Wert, der so essentiell ist, um überhaupt als Gesellschaft zu existieren, komplett gegen Null gehalten wird. Das würde ich einfach gerne mal wissen, was ihr 4, 5 dazu denkt. Wie da, gibt es da eine Idee von euch oder irgendwas, was euch da triggert und sagt, Mensch, ja, das könnt ihr mir vorstellen, so könnte es gehen.
Spannende Frage. Ich
Also für mich, Bitcoin ist einfach ein perfekter Maßstab, das hast du vorhin gesagt, ein perfekter Maßstab von Zeit und Energie. Und die Gesellschaft muss entscheiden, wo ist Wert überhaupt in einer Gesellschaft? Ja? Und was braucht eine Gesellschaft, um gesund und nachhaltig zu sein? Und die Zeit und Energie und die Satoshis dafür werden dahin fließen. Und ich glaube, wir werden merken, ich meine, wir haben momentan Geburtsrate von 1,3 in Deutschland, wir sterben aus. Wir sterben aus. Da sind so viele junge Frauen, die sagen, ich möchte keine Kinder haben. Ja? Oder Paare, die sich gegen Kinder entscheiden. Das ist einfach nicht nachhaltig. Und irgendwann werden wir lernen, ohne Kinder keine Zukunft. Und diese Erziehungsarbeit ist so wichtig. Da muss diese Zeit und Energie gebracht werden. Da müssen diese Satoshis hinfließen. Und ich glaube, genauso wird es mit der Landwirtschaft sein, weil was ich merke bei den Bitcoinern, mit diesen Low-Time-Preference, dass man längerfristig denkt, ich möchte mehr auf meine eigene Gesundheit aufpassen und ich weiß, dazu gehört nicht bei McDonald's zu essen, sondern einen fetten Steak zu essen. Ja, also wir sind dann bereit, mehr Geld für das Wesentliche, für das Wichtige auszugeben und wir werden erkennen, was ist wirklich wichtig im Leben und es ist gesundes Essen, gesunde Familien.
Ja, absolut. Also genau mein Punkt und ich glaube, wichtig nochmal, Geld, was nicht weginflationiert, also wertlos wird über die Zeit, sondern vielleicht an Wert gewinnt oder zumindest stabil ist. Bitcoin wird noch lange an Wert gewinnen, führt zu langfristigem Denken. Und langfristiges Denken führt zu Gesundheit, zu bewussterer Ernährung und zu einer eben Gesellschaft, die auch Kinder, also Zeit für Kinder hat und Kinder wertschätzt und auch die Familie wertschätzt, egal wer jetzt die Hauptlast oder Aufgabe trägt, sich um die Kinder zu kümmern. Die Gesellschaft in Summe wird gesünder werden und damit die Wertschätzung derjenigen, die Arbeit leisten, mehr männlich, weiblich sein.
Ja, gesundes Geld führt dazu, dass ich als Person, was auch immer ich mache, ob ich Bäcker bin, Landwirt oder Softwareentwickler mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren muss und nicht in Teilzeit auch noch mich mit Finanzverwaltung beschäftigen muss. Und von daher glaube ich, wird das für alle ein Zugewinn sein. Und ja, das wäre mein Take. Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dreimal wunderbar erklärt.
Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, dass mein Kollege Spock noch eine Frage hat aus unserer Fairtalk-Redaktion. Habe ich das richtig gesehen, Spock? Weil du ja auch in dieser Thematik stark drin bist.
Ja,
und,
hast du
Habe ich gut
aus dem, mitbekommen. Aus dem Augenwinkel.
Ja, Wahnsinn, oder? Was ich so gemacht. Alles wahrnehme, multitaskingfähig.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich lese in letzter Zeit oder eigentlich schon ein bisschen länger immer mal wieder, dass es wohl Probleme auch geben soll mit der Integrität der Bitcoin-Core-Entwickler. Denn das ist, scheint ja auch der einzige wirkliche Angriffspunkt zu sein. Und da habe ich es tatsächlich immer noch nicht geschafft, mir ein Bild zu machen. Wie groß ist die Gefahr, dass da Leute aus dem inneren Kern der Entwicklerriege da kompromittiert werden können, bestochen, was weiß ich, oder abgelöst oder was auch immer da eventuell denkbar ist? Danke.
Dennis, deine Frage.
Ja, ja, ist ein vielschichtiges Thema, weil, sage ich mal, auf den ersten Blick natürlich da dann doch wieder irgendwie eine Form von Gremium existiert, von Leuten, die mindestens halt darüber entscheiden, was für ein neues Feature dazukommt, welcher Code letztendlich am Ende doch in diesem Projekt wandert und so. Ich würde dazu sagen, und eine Sache, die vielen Leuten halt nicht bewusst ist, ist, dass Bitcoin nicht so funktioniert, wie man es sonst von klassischer Software kennt. Also ursprünglich ist man es ja gewohnt, irgendwie, keine Ahnung, neues Windows-Update oder macOS kommt eine neue Version raus und dann steht da hier jetzt upgraden oder es rollt sich direkt aus. So funktioniert Bitcoin ja nicht. Also Bitcoin ist etwas, wo ich mich auch bei jeder neuen Version bewusst dafür entscheiden muss, das installiere ich jetzt auf meinem Knoten, also der eigenen Bank. Und deshalb ist es letztendlich auch so wichtig, dass möglichst viele Leute auch da nicht nur die eigenen Schlüssel halten, sondern auch ihre eigene Bitcoin-Software laufen lassen. Denn nur so entscheide ich auch darüber, was sind die Regeln im Netzwerk. Nur so kann ich auch entscheiden, in welche Richtung soll dieses Projekt denn insgesamt laufen. Weil am Ende, und das haben die Vergangenheit beispielsweise auch im Block-Size-War gezeigt, sind es die Nutzer, die darüber entscheiden, in welche Richtung Bitcoin weiterentwickelt wird. Und die Entwickler sind letztendlich nur der ausführende Teil, der uns das Ganze letztendlich dann auch in Code gießt. Und also, um das vielleicht noch mal zu präzisieren, ja, es mag auf den ersten Blick so aussehen, als wenn es da ein zentralisiertes Gremium gibt. Aber auch das ist wiederum, sage ich mal, dem Teil des Konsens unterworfen, der halt sich einbringt in die Thematik und da halt auch, wenn da Entscheidungen im Raum stehen, die einem nicht gefallen, den Mund aufmacht und sagt, hey, ich sehe da etwas, das gefällt mir nicht und da gehe ich jetzt raus mit an die Öffentlichkeit und mache da für meine Seite Wirbel. Also so blicke ich da drauf, ja.
Ja. Ich würde da gar nicht mehr viel ergänzen. Also das ist natürlich schon, das sind am Ende des Tages dann schon viele Personen. Ne? Also da jetzt irgendwas in die Software reinzuschummeln, wo keiner bemerkt, dass das problematisch ist, das ist sicher durchaus schwierig. Aber der soziale Angriffsvektor von Entwicklern generell ist sicher ein unterschätztes Thema. Also wenn, wie Dennis gesagt hat, diese Knoten, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, aber wenn in 100 Jahren Bitcoin sich durchgesetzt hat und es beschäftigen sich wieder so wenige Leute damit, was Geld ist, wie heute, dann kann es durchaus auch wieder sehr problematisch werden.
Ich höre gerade aus der Regie noch das Stichwort Hard Fork. Damit möchten wir dann schließen.
Also gibt es Beispiel mit dem Block Size, ne?
Ja. Ja, oh, jetzt wird es wahrscheinlich hinten raus nochmal echt wieder vielschichtig und technisch.
Ja. Aber so, das haben wir doch jetzt gut getimed, oder? Weil wir gesagt haben, wir wollen nicht zu technisch sein, aber wenn wir zum Schluss dieser zweiten Runde quasi, da kann man dann ja auch sagen, okay, dann schaltet man halt an der Stelle aus oder man gibt sich das jetzt noch. Weil wir auch gesagt haben, wir wollen für alle, für die, die einsteigen, aber auch für die Profis Informationen liefern.
Okay, hast du denn noch Dinge, die dieses Stichwort präzisieren? Also in welche Richtung geht die Frage? Doofe Rückfrage.
Ja, das ist jetzt schwierig zu übersetzen, weil es ja schon diesen Fall gab, höre ich gerade, dass Leute dachten, sie hätten es irgendwie besser
im Griff. Genau, also konkret ist es, also Bitcoin, das, was wir als Bitcoin bezeichnen, ist das Projekt, was jetzt quasi streng genommen Bitcoin Core heißt, also das Kern ursprüngliche Bitcoin. Und davon abgeforkt hat sich in 2017 ein Projekt, das nennt sich Bitcoin Cash. Auch das ist in der im weiteren Verlauf dann noch wieder in weitere Splittergruppen zerfallen. Bitcoin Satoshis Vision. Also man sieht schon allein an der Begrifflichkeit, es gibt eigentlich neben dem, was wir als Bitcoin bezeichnen, noch weitere Bitcoins, irgendwelche komischen, skurrilen Bitcoin-Projekte. Und ein Hardfork bezeichnet eben diesen Punkt, wo nicht mehr Konsens über das Regelwerk besteht und sich jetzt quasi zwei Versionen der Blockchain bilden. Also ähnlich wie bei so einem Reißverschluss das Ganze auseinandergeht und das eine Projekt mit Regeln weitermacht, die es sich von dem Zeitpunkt angegeben hat und das andere Netzwerk noch nach den ursprünglichen Regeln weiterfunktioniert.
Um es vielleicht mal super untechnisch technisch zu sagen, Dennis hatte vorher gesagt, man entscheidet selbst, installiert man das Update und dann kann halt die eine Hälfte der Community sagen, ich installiere jetzt das Update, da wird die Software nachher grün und die andere sagt, ich installiere jetzt das Update, da bleibt die Software orange. Ja. Und das obliegt denen und jeder kann das so fortführen, wie er das möchte, ist dann aber natürlich auch danach auf den entsprechenden Marktpreis dieses Projektes angewiesen. Also der Markt zeigt, für welche der beiden Optionen der Software interessieren sich die meisten Leute und dort ist auch wieder der meiste Wert. Und wenn der Markt, wie es zum Beispiel bei diesem Bitcoin Cash der Fall war, der Markt nach ein paar Jahren sagt, interessiert keinen, ist natürlich auch der Preis in einer dementsprechenden Range.
Ja, und ganz wichtiger Punkt, diese Bitcoin Cash-Geschichte, die Bitcoin Cash ist eine neue Variante mit mehr Speicherplatz in den Blöcken. Da passen mehr Transaktionen rein, dann kann man halt schneller und mehr sozusagen versenden. Passt mehr rein. So, und diese, und zwar in Bitcoin Core 1 Megabyte, Bitcoin Cash 2 Megabyte. Und diese minimale Änderung, dieser minimalen Änderung ist die Community nicht gefolgt. Bitcoin Cash 2 Megabyte kostet irgendwie der Bitcoin heute, 3, 4, 500 Euro versus über 100.000 Original-Bitcoin. Und weil dieser kleinen Änderung niemand gefolgt ist, wissen wir, wenn man jetzt versuchen würde, eine ganz große Änderung zu machen, nämlich 42 Millionen Bitcoin statt 21, da würde erst recht niemand folgen. Und das gibt uns die Sicherheit, diese dezentrale Struktur und wie bisher mit grundlegenden Änderungen umgegangen ist, nämlich dass niemand gefolgt ist, wissen wir heute, dass diese Begrenzung auf 21 Millionen auch zukünftig aller höchstwahrscheinlich erhalten bleiben wird und damit diese besondere Eigenschaft, dieser Inflationsschutz, diese Limitierung auch weiteren Attacken oder Veränderungsbestrebungen standhalten wird. Und das ist das, was besonders ist an Bitcoin, weil bei diesen anderen Coins und beim Euro, beim Dollar, da wird die Menge halt dauernd verändert. Und Bitcoin geht nicht.
Genau, also ich würde auch noch mal sagen, also eigentlich ist es tatsächlich ganz schön, dass wir dieses zu der Zeit gefühlt sehr, sehr tragische Beispiel in 2017 jetzt mal durchlebt haben, weil mit all den Zerwürfnissen, die das mit sich gebracht hat, hat es am Ende tatsächlich das gezeigt, was ich eingangs meinte, nämlich, dass sich herausgestellt hat, dass die Nutzer entscheidend sind für das, wie sich Bitcoin weiterentwickelt. Und damit haben wir im Grunde genommen den Präzedenzfall, über den wir nicht mehr nur in der Theorie reden müssen oder darauf hoffen müssen, dass das dann funktioniert, sondern wir haben gesehen, das funktioniert schon bei einer Marktkapitalisierung, die auch damals nicht klein war. Ne? Also genügend Teilnehmer im Netzwerk haben für sich entschieden, zu signalisieren, welche Version der Software sie am liebsten laufen lassen wollen. Und ja, das Ergebnis davon sehen wir heute in Form von Bitcoin Core versus Bitcoin Cash.
Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich habe von diesen letzten 5 Minuten immerhin 21% verstanden. Und den Rest werde ich mir jetzt im Nachhinein draufbringen. Ich sage herzliches Dankeschön hier an die Runde. Danke an das Publikum hier in Dortmund. Danke an die Regie und alle, die hier an diesem Projekt beteiligt sind, arbeiten, die Kameramänner, alle, die hier, wie gesagt, Fairtalk, diese Fairtalk-Familie mit Leben füllen. Natürlich auch die Kamerafrauen und so weiter und so fort. Ich will ja korrekt sein. Ne? In diesem Sinne, gute Nacht, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.
Dankeschön. Danke, Jens.
Dankeschön. Danke.
Auf Augenhöhe.